Feierabend nicht von der Arbeit direkt nach Hause gehen, sondern den Menschen in der Stadt zu schauen, wie bei ihrem Alltag dabei sind. Klingt das nach etwas, was ihr vielleicht machen wollt? Nun ist es in ganz groben Zügen die Prämisse des Filmes Heute Abend und Morgen Früh, der dabei von Erzählungen der Schriftstellerin Helga Schubert inspiriert ist. Nach der Arbeit am Freitag beschließt eine Zahnärztin, nicht wie üblich nach Hause zu gehen und für alle, die nach ihr ankommen, immer die Tür zu öffnen, sondern durch die Stadt zu flanieren. Von diesem Moment entfalten sich zufällige Beobachtungen des Alltags in Ostberlin zur Zeit der DDR. Und hier haben wir noch ein kleines Audiostück für euch aus dem Film.
Sagen Sie, überleg schon die ganze Zeit, haben wir nicht im Januar zusammen in einem Krankenhaus gelegen?
Nee.
Ah.
Sagen Sie, können Sie uns mal bitte sagen, wie spät es jetzt ist?
Ah. Viertel sieben.
Na, dann schaffen wir es ja noch. Schönen Dank auch.
Ah, also, Wiedersehen. Mhm.
Bitte zum Stand 98. Ich wiederhole, ein Kassenmechaniker, bitte zum Stand 98.
Ja, das war ein Ausschnitt aus dem Film, der heute Abend und morgen früh, und der beschäftigt uns heute aus einem ganz besonderen Anlass. Denn nach seiner Fertigstellung wurde er vom DDR-Fernsehen nicht ausgestrahlt und galt lange Zeit als verschollen. Im Rahmen der Ausstellung Wiedersehen Berliner Künstlerinnen und Künstlertreffen Helga Paris wird die DEFA-Produktion Heute Abend und Morgen Früh von 1979 nun allerdings morgen Abend in Halle bei der Kunsthalle Talstraße gezeigt. Im Anschluss findet ein Filmgespräch mit dem Regisseur Dietmar Hochmuth statt. Und Dietmar Hochmuth haben wir hier nun auch heute im Wiederhall live dabei. Guten Abend, Herr Hochmuth.
Guten Abend.
Ich habe es gerade schon angesprochen, im DDR-Fernsehen wurde Ihr Film damals selber nicht ausgestrahlt. Begründet wurde die Absage damit, dass Ihr Film zu ziellos sei und die Fassade Berlins zu trist. Dabei zeigt Ihr Film, so würde ich das zumindest interpretieren, ja gerade auch die Lebendigkeit, die vielen Begegnungen und menschlichen Interaktionen, die dort halt stattfinden. Wie blicken Sie auf diese Absage heute zurück?
Natürlich lange nicht mehr so betroffen wie damals, können Sie sich vorstellen. Allerdings muss man sagen, das Problem war damals, der Konflikt damals bestand darin, dass die Verwalter des Blicks auf die Wirklichkeit einfach einen anderen Blick auf sie hatten, als wir, die wir in diese Wirklichkeit hineingeboren wurden, ohne eine andere zu kennen. Also ich will mal sagen, unter den Leuten, zum Beispiel vom Fernsehen, gab es auch einen Mann, der kam irgendwie aus dem, damals, also nicht direkt, aber der kam aus dem Spanienkrieg. Natürlich hat der, wie soll ich mal sagen, sich mehr über Neubauten gefreut, die wir nochmal hässlich fanden, als dieses alte Berlin, was noch Einschüsse hatte. Also dass man diesen Konflikt so auf die Spitze gebracht. Also was Sie zitiert haben, war ja noch milde. Das Problem war ja so formuliert, ich hätte nicht ein Dreckloch ausgelassen zwischen Alexanderplatz und Charité. War natürlich nicht meine Absicht, aber vielmehr kam da nicht bei raus, sodass der Film dann einfach als Akta gelegt wurde, nicht gezeigt. Ja.
Ja, trotzdem fand der Film aber auch damals schon ein sehr kleines Publikum, zum Beispiel in einigen Filmclubs in Berlin.
Ja, genau.
Und wie war damals die Resonanz auf Ihren Film?
Naja, also wie gesagt, in Filmclubs konnten wir den Film zeigen, aber er war ja fürs Fernsehen gemacht. Das Fernsehen hatte den Film auch finanziert und konnte sich es dann leisten, den nicht zu zeigen. Aber die Resonanz in den Filmclubs sind ja durchs ganze Land gereist. Man ist ja dann scharf auf Resonanz, auf Echo, oder heute sagt man Feedback auf Neudeutsch, sind wir durch die Dinge gereist. Und die Resonanz war eigentlich so, dass wir nicht gesagt haben, wir fahren jetzt nicht mehr weiter rum mit dem Film. Also die waren eigentlich gut, ja. Und die Leute waren erleichtert, dass also das nicht nur in Neubauten spielte oder um Neubauten herum, sondern dass der Blick irgendwie offenbar unverstellter war als üblich. Es war eben auch noch in Schwarz-Weiß, was damals nicht üblich war. Es war nicht so einfach, Schwarz-Weiß durchzusetzen, weil das Leben hatte schon irgendwie bunt zu sein. Aber bunt sieht man manchmal weniger und damals haben wir dann den Film Schwarz-Weiß gemacht, was dann zum Schock führte. Und natürlich, obwohl man weiß, was Schwarz-Weiß bedeutet, ja, haben sie auch nicht absichtlich Schwarz-Weiß gemacht, um nur irgendwie schwarz irgendwie die Wirklichkeit dazu machen. Aber selber war das Problem, sie hatten ja gerade einen Musikausschnitt. Die Musik war auch anders gewählt. Wir hatten dieses Chopin-Musik, diese Musik hatten wir praktisch original angelegt und das ging irgendwie auch nicht so, dass wir dann quasi, also die Studioleitung bat dann Günther Fischer, der Name aus Acht, hoffentlich heute noch was, um quasi eine, eine Bearbeitung dieser Musik und dann ging das irgendwie. Ansonsten, diese Originalmusik war genauso wenig genehm wie Schwarz-Weiß.
Ja, Sie sprechen es gerade an, die Filmmusik wurde geändert oder ersetzt und der Film wurde auch insgesamt nochmal um 9 Minuten gekürzt, wenn ich das richtig weiß, ja?
Richtig, jawohl. Mhm.
Und was hatten Sie für eine Filmmusik eigentlich vorgesehen und wie blicken Sie auf die Änderungen zurück?
Naja, also sag mal, es ist nicht so, dass die Musik geändert wurde. Die Musik ist ja nach wie vor von Frédéric Chopin. Allerdings war damals dieses Klavierstück, war so wie man es kennt seit 200 Jahren, war das mit dem Klavier eingespielt und nicht mit dem Günther Fischer Quintett. Also das wollte ich sagen.
Ah, okay, die wurde also nochmal neu eingespielt dann für den Film.
Die wurde praktisch bearbeitet und dadurch etwas netter gemacht, was irgendwie den Film netter machen sollte, aber natürlich nicht in meinem Interesse. Allerdings ohne das wäre das irgendwie gar nicht weitergegangen, wollte ich dann auch nicht herbeiführen, den Konflikt.
Ja, ich habe beim Anschauen in den Bildern und der Geschichte, die sie mit den Beobachtenden, zu beobachtenden Interaktionen so zeigen, auch irgendwie so dieses Flanieren als politischen Akt, wie es so in der Bewegung des Dadaismus interpretiert wurde, erinnert gefühlt so. Inwiefern war so diese Fortbewegungsform als Experiment und als Erlebnis zu vermitteln auch ihre Zielsetzung?
Ja, wobei natürlich, also auf Dadaismus wäre ich jetzt nicht gekommen, würde ich mich auch zu stark mitschmücken. Aber es war schon richtig, einen Film zu machen über fast nichts, ja. Da ist man ja wieder bei dem Thema. Also der Film ist ja entstanden, indem ich da praktisch bei der DEFA meinen Diplomfilm machen konnte. Ich habe studiert in Moskau an der Filmhochschule, wo man quasi seinen Diplomfilm im Ausland dann macht, wenn das Ausland diese Mittel zur Verfügung stellt, was im Fall Vietnam oder weiß ich was damals, Afghanistan oder war es nicht, die haben dann da vor Ort die Filme gemacht, aber ich wollte keinen russischen Film machen, sondern einen deutschen, in der Hoffnung, dass man sich den hier irgendwie angucken kann, ob ich was kann oder nicht, ja. So, und dann ist der Film entstanden nach langer Suche, dann hieß es erst, also Drehbuch soll ich nicht selber schreiben, war es zu unsicher, und dann habe ich irgendwann diese zwei Geschichten sind zwei Geschichten. Der Film zerfällt in zwei Teile. Die erste Geschichte ist eine, die zweite ist, der nächste Morgen ist eine andere Geschichte aus einem Erzählungsband von Helga Schubert. Das ist auch der Grund, dass die Ausstellung mich netterweise morgen eingeladen hat, weil dort Helga Schubert als Porträt hängt, fotografiert von Helga Paris. Das ist also dieser lange Rattenschwanz, der zu der Veranstaltung morgen führte. Und ich hatte schon mal als Student noch in Moskau in einer russischen Literaturzeitschrift eine Erzählung gefunden von Helga Schubert, die ich gar nicht kannte, also weder die Autorin noch die Erzählung, da damals übersetzt, ja. Und daraus habe ich damals einen Film gemacht, den man so vor dem Diplomfilm dreht. Und dann habe ich in Berlin die Frau kennengelernt und habe dann dieses neue Buch durchgelesen und habe dann dabei zwei Erzählungen gefunden, von denen ich dachte, dass man die gut kitten kann zu einem Film. So ist es entstanden. Aber sagen wir mal, es war schon eigentlich die Idee, dass man jetzt, damals war auch stark noch so ein fabelorientiertes Erzählen üblich, ja. Also weiß ich was, jemand hat Krebs, überdenkt sein Leben, also das war mir alles nicht. Und da war mir der Weg nach Hause, war mir dann schon irgendwie aussagekräftiger. Und mittlerweile ist es ja sogar ein Dokument, also für alle, die genau wissen, genau Bescheid wissen über die DDR, kann man nur sagen, soll ich mal angucken, das war ein bisschen anders als heute dargestellt.
Ja, heute Abend und morgen früh war, haben Sie gerade gesagt, 1979 Ihr Diplomfilm und in der Zwischenzeit haben Sie ja noch ein paar andere Filme gedreht und die Art Filme zu machen hat sich ja so stark verändert. Was sind so die wichtigsten Sachen, vielleicht auch so im Kontrast zum heutigen klassischen Hollywood-Kino, die sich seitdem verändert haben?
Meinen Sie jetzt in Deutschland?
Ja, und also den...
Ja, ja. Naja, also nochmal, es ist ja so, heute ist ja Filme machen doch sehr viel schwerer geworden. Es war damals auch schon nicht einfach. Ich habe jetzt ja keinen Film machen können, kann also nicht beklagen über beklagenswerte Zeiten. Zu wenig beklagenswerte Zeiten. Aber sagen wir mal, heute hängt es ja alles zusammen mit, doch sehr stark mit Geld. Das Geld muss man zusammentragen und oft sehe ich Filme, die sind dann, das sieht dann der Regisseur maximal, neulich habe ich das gelesen, hat 15 Jahre an dem Film gearbeitet und hat 15 Jahre Geld zusammengetrommelt. Also ich muss sagen, wenn ich 15 Jahre einen Film vorbereite, weiß ich am Ende nicht mehr, was ich machen wollte. Und deshalb habe ich also dieses Rennen nach Geld auch relativ früh aufgegeben und mich dann auf den Dokumentarfilm verlegt, wo man doch schneller an irgendeine Sache rankam, die man auf dem Fernsehen durchsetzen konnte, als wenn man jetzt 4 Jahre, ist ja so der Schnitt, 4 Jahre Geld einsammelt und dann den Film macht. Deshalb sind die ja leider oft so abgestanden. In Hollywood ist es wieder anders. Da wird praktisch so ein Stoff akkumuliert, dann wird ein Regisseur angesprochen oder beide treffen sich. Ja. Kann man überhaupt nicht vergleichen. Es gibt ja auch diese Hollywood-Studio- Produktion, die es ja immer noch dort noch gibt, die gibt es ja auch nicht. Hier ist es so, jemand mietet irgendein Zimmer, sagt, der ist der Produzent, sammelt Geld ein beim Fernsehen und dann treffen sich irgendwie 15 Leute, die irgendwas machen, dann werden daraus 40. Also ist alles ein bisschen schwierig und deshalb haben wir eigentlich auch kein kontinuierliches Filmemachen in Deutschland, würde ich sagen. Also klingt jetzt nicht gut, aber ist so.
Und was auch heutzutage ganz anders ist, heute würde niemals mehr ein Film verschwinden. Und Ihr Film galt ja, haben wir im Intro schon gehört, ganz lange als verschollen und wurde in den 90er Jahren wahrscheinlich auch wurde zerstört. Und Sie haben sich selbst auf die Suche gemacht nach einer erhaltenen Version. Wie sind Sie zu der jetzt ausgestrahlten Version gekommen?
Eine Sache würde ich gerne noch korrigieren, und zwar Sie sagten, heute würden keine Filme mehr verschwinden. Es ist nicht ganz so, heute verschwinden Filme auch, zwar nicht physisch, aber es werden Filme gefördert, und zwar in Deutschland, glaube ich, 100 Filme oder 80 Filme pro Jahr. Von denen kommt nur ein ganz geringer Teil ins Kino und dann wieder noch ein geringerer Teil ins Fernsehen, weil das Fernsehen ist mitfinanziert, ohne geht es gar nicht. Ja. Und der Rest, der geht auch verloren. Der liegt dann unterm Bett bei den Leuten auf dem USB-Stick oder so. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen. Also dieses Verschwinden ist jetzt nicht aufgehört, hat nicht aufgehört mit dem Verschwinden. Verschwinden physisch ist heute schwieriger, wobei man ja nicht weiß, ob die Datenträger in 10 Jahren noch lesbar sind, auf denen die Filme, die heute unterm Bett liegen, dann noch also praktisch auf ihre Veröffentlichung warten. Aber jetzt nur zu Ihrer Frage. Es war so, der Film wurde also quasi von der DEFA produziert und es wurde eine Kopie gemacht, die ich in Moskau vorführen sollte. Also die hat man mir mitgegeben auf 35 mm und die habe ich dann dort hinterlegt und wurde es dort gezeigt. Ich kriegte da meine Zensur und dann lag der Film, seitdem liegt er da im Archiv. Und hier war der Film nicht auffindbar, weil er offensichtlich zu, wie soll ich mal sagen, also ich vermute dahinter keine böse Absicht, höchstens, dass jemand sagte, so einen Film müssen wir nicht aufheben. Ja, ich meine, es gibt ja immer wieder sowas. Aber es war einfach anders. Ich habe lange nach diesem Film gesucht im Filmarchiv und meine Vermutung ist, dass beim Eintragen der Datenbanken oder in die Datenbanken des Filmstocks der DEFA im sogenannten Bundesarchiv, Bundesfilmarchiv, dass da geschludert wurde. Bin sogar sicher, dass man, wenn man richtig suchen würde, den Film heute in irgendeiner Ecke unbeschriftet finden würde. So, da führte also lange kein Weg rein, bis ich dann nach Moskau schrieb an dieses Archiv der Filmhochschule. Und dort fand man den Film, hat man den Film dann eingelesen also digital. Und dann wurde er hier noch ein bisschen nachbearbeitet und dadurch ist er jetzt praktisch vorhanden. Ja. Also ein bisschen abenteuerlich war es schon, aber hätte ich den dort nicht hinterlegt, wäre das wirklich weg gewesen, was natürlich immer schade ist, wenn man ein Jahr lang arbeitet und die Arbeit ist dann weg. Also ist wie ein verlorener Rechner, auf dem ein Roman steht.
Ja, ist ein guter Vergleich. Ja, und jetzt wird der Film ja 40 Jahre oder über 40 Jahre später wieder aufgeführt für ein neues Publikum eigentlich.
Ja,
und
ja.
Auch die Gesellschaft der DDR, die in ihrem Werk dargestellt wird, gibt es ja so nicht mehr. Also die Menschen gibt es noch, aber die Gesellschaft nicht. Aber ihr Film ist also quasi so als historisches Zeitdokument, würde ich sagen, sehr sehenswert, aber auch als Wirkung jetzt in unserer Gesellschaft ganz wertvoll. Was Sie bieten ja danach noch eine Diskussion an. Was wollen Sie da aufmachen? Was wollen Sie da bereden? Oder was wünschen Sie sich?
Also mich würde schon interessieren, wie der Film wirkt auf Menschen ihren Alters oder noch jünger. Was man da noch sieht, und das würde mich schon interessieren. Deshalb fahre ich auch nach Halle. Und der ganze Kontext ist schon wichtig, wie sich irgendwie was vermittelt nach vielen Jahren. Wir sehen ja heute auch Filme aus uralten Zeiten, 20 Jahre. Meine Oma hat andere Filme gesehen als ich. Und insofern ist da schon, also ich hoffe mal, da kommt ein Gespräch zustande und ich muss nicht fragen, sondern werde gefragt oder kann irgendwas erläutern, neben der Entstehungsgeschichte, die ja dann doch zweitrangig ist, ja. Also ob man das noch gucken kann und so, ist schon jedes Mal spannend, ja. Ich meine, es ist nicht die erste Aufführung jetzt nach so vielen Jahren, aber wie gesagt, bisher ist es auch so gewesen, dass ich gesagt habe, also ich fahre wieder gerne hin, es produziert nicht zu viele Missverständnisse.